Hier in unserer Gemeinde, wir sind keine Denomination, wir sind nicht daran gebunden und auch nicht mit irgendeiner Gemeinde zusammengeschlossen in Art einer Denomination und dennoch verbunden mit allen Gläubigen aus allen Denominationen in der ganzen Welt. Unsere kleine Gemeinde heute Morgen ist über der ganzen Welt bekannt. Die Tonbänder, diese Botschaften, so abgehackt, wie sie sind. Und dennoch unterstützen wir viele auf dem Missionsfeld. In 19 verschiedene Länder senden wir die Tonbänder. 19 verschiedene Nationen nehmen diese Botschaften und übersetzen sie. Während ich predige, steht jemand daneben und übersetzt die Predigt. Und in die Orte Afrikas, dort wo Gott noch nicht mal bekannt ist, werden diese Predigten gebracht. In Südafrika und Südamerika, überall, hunderte mal hunderte kommen zum Herrn und viele werden geheilt. Das ist der Grund, weshalb wir überzeugt sind, dass diese Botschaft ausgebreitet werden sollte, nicht große Gebäude errichtet. Während ich nun hier bin, möchte ich Lektionen über die Bibel erteilen. Dort auf dem Missionsfeld predige ich nicht Lehre. Denn wenn ich das täte, würde es die Arbeit erschweren. Die Menschen würden sagen, dass meine Lehre nicht richtig ist. Nun, wenn ich die Methodistenlehre predigen würde, dann würden die Methodisten oder die Baptisten, jede würde dann nicht übereinstimmen. Wenn ich das predige, was die Nazarener predigen, dann würden die anderen dagegen sein. Ihr müsst also einen Stand einnehmen und ich fühle, dass wir jeden Gläubigen willkommen heißen, ganz gleich aus welcher Denomination ihr kommt. Wenn ihr nur wiedergeboren seid durch den Geist Gottes, dann seid ihr unsere Brüder und unsere Schwestern. Und so möchten wir, dass es immer bleiben soll. Wenn der Herr will, möchte ich heute über ein Thema sprechen in unserer Gemeinde, denn unsere Gemeinde steht auf biblischer Lehre. Und ich möchte darlegen, wofür die Gemeinde einsteht und weshalb wir es tun. Während ich das tue, kommen wir nicht umhin, als dass Unterschiede hervortreten und manche Fragen dem Einzelnen kommen, weshalb wir gewisse Dinge lehren und warum wir glauben, was wir glauben. Wenn dieses geschehen sollte, dass ihr oder eure Gemeinde nicht so glaubt, wie wir es hier sagen, als Lehre für die Gemeinde, dann vertraue ich, dass es in keiner Weise Anstoß erregen wird. Denn der erste Schritt, um erfolgreich dem Herrn zu dienen und als Beweis, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, ist Demut, von Gott gegebene Demut. Und es muss in Demut ausgeteilt werden. Doch eine Gemeinde ohne Lehre ist wie jemand ohne ein Rückgrat. Deshalb müssen wir dieses Rückgrat der Lehre haben und nicht nur das, sondern auch die Speise muss der Gemeinde gegeben werden, denn sie lebt von dem Brot des Lebens. Nun, in einigen Dingen, die ich sagen mag, wenn ich es versuche festzunageln, dann bitte missversteht mich nicht. Ich will nicht rau sein, wenn ich über die Bibel spreche, Aber wenn ich über 30 Jahre die Bibel durchforscht habe und nicht die Gedanken eines Menschen habe, hier sitzen Leute aus der katholischen Kirche, von den Presbyterianern, Pfingstler, Baptisten, Methodisten, sie sitzen hier alle. Und ich weiß, dass jede Gemeinde ihre eigenen Glaubenssatzungen hat. Ich will damit nicht unstimmig sein, aber ich kann nur die Schrift nehmen und es mit der Schrift vergleichen. Bitte versteht es alle. Ich will nicht rau sein, sondern in Liebe das sagen, was ich sagen muss. Und so gut ich's nur weiß, will ich euch die Schrift darlegen. Mein Thema heute ist, es wird ein langes Thema sein. Ich möchte mich nicht beeilen, sondern möchte mir die Zeit nehmen, betreffs dessen, was ich sagen soll, und erklären, warum wir das glauben. Sehr oft in den Versammlungen wird jemand sagen, was glaubt er? Ist er noch ein Baptist? Ist er Pfingstler? Glaubt er an Zungenreden? Ist er dies oder jenes? Glaubt er an ewige Sicherheit des Gläubigen? Und wenn ihr nur eine Bemerkung macht von dem, was ihr seid, dann lassen sie euch fallen wie eine heiße Kartoffel. Sie werden sich nicht die Zeit nehmen, um nachzudenken, sondern euch sofort fallen lassen. Nirgends, soweit ich weiß, habe ich je in einer Versammlung Unstimmigkeiten unter den Brüdern zurückgelassen. Ich predige das Kommen des Herrn, das Heil der Seele, die Heilung des Leibes, und dadurch wird niemand verletzt, der das volle Evangelium glaubt. Doch hier haben wir die Lehre in der Gemeinde. Manchmal sagt jemand, Bruder Branham hat das oder jenes gesagt. Vor kurzem in einer Versammlung, als jemand, mein Sekretär zum Beispiel, hat eine Gruppe von Predigern getroffen und sie fragten ihn, glaubt Bruder Branham daran, dass wenn jemand einmal gläubig ist, dass er für immer gläubig bleibt, ganz gleich was er tut? Ich kannte diese Gruppe und wusste genau, welch eine Antwort sie erwarten. Nun, ganz gleich, ob ich das glaubte oder nicht, wichtig ist, dass ich gerettet bin. Ich habe aber nichts gesagt und 16 Gemeinden haben sich zurückgezogen. Weil ich die Antwort nicht gegeben habe, nur um deswillen, dass ich die Gemeinschaft mit allen Gläubigen aufrecht erhalten möchte. Doch heute will ich darlegen, warum ich glaube, was ich glaube. Lasst uns beten. Herr, der du Jesus von den Toten hervorgebracht hast und ihn uns als ein Opfer deiner Liebe gegeben hast und hast uns gewaschen durch das Wasserbad des Wortes und hast dir ein besonderes Volk gereinigt und geheiligt, herausgerufen, und wir warten in Geduld auf sein zweites Kommen. Wir wissen, dass in den Augen der Menschen sind viele Satzungen und Denominationen, aber Gott und Vater, wir bitten dich, segne jede einzelne von ihnen. Und die Dinge, für die sie stehen, o Gott, auch wenn wir unstimmig darüber sind, so sind wir trotzdem als Christen und Brüder, dass wir Schulter an Schulter zusammenstehen. Und nicht nur Schulter an Schulter, sondern Herz zu Herz. Es ist ein Tag der Gleichgültigkeit, wo Menschen hochmütig sind. Sie lieben das Vergnügen der Welt mehr als Gott. Herr, wir beten, dass der Heilige Geist unsere Herzen enger zusammenbinden möchte, Tag für Tag. Heile die Kranken heute, o Herr. Hier sind diejenigen, die getauft werden sollen im Wasser. Wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist sie füllen möchte mit seiner Gegenwart, wenn sie es nicht schon empfangen haben. Mögen sie versiegelt werden und hinweggenommen von den Dingen der Welt und erfüllt sein mit dem Geiste Gottes, mit göttlicher Liebe und Gemeinschaft zu allen Menschen. Denn über die Nationen der Welt hast du mich gesandt, einen armen, ungeschulten Mann. Und doch in meinem Herzen glaube ich, dass die Dinge, die ich glaube und gelehrt habe aus der Bibel, und dass sie bestätigt wurden durch den Engel des Herrn, der gegenwärtig steht, um zu bestätigen, wenn es von Gott ist. Sehr oft dachten die Menschen, ich sei einer, der Kompromisse schließt. Du bist der Richter meines Herzens. Aber so wie Paulus damals den Juden erstmal gepredigt hat, bis er ihnen das Vertrauen gewann, dann hat er ihnen Christus gepredigt. Erst hat er das Vertrauen gewonnen. Herr, wir beten, dass du die Rede salzen möchtest mit dem Salz des Geistes und unsere Gemeinschaft. Möge das Blut des Herrn Jesus uns reinigen, und diejenigen, die gerufen wurden, mögen sie kommen und so werden, wie du bist, damit die Welt Verlangen trägt, so zu werden. Halte uns demütig, fülle uns mit deiner Liebe und mit deinem Geiste. Wir beten es in dem Namen dessen, der gebeten hat, dass wir eins sein sollen. Denn alle sollten erkennen, dass wir deine Kinder sind, wenn wir Liebe untereinander haben. Amen. Nun, ich weiß, es ist warm hier drin und die Klimaanlage ist angeschaltet. Nun möchte ich aus dem Worte Gottes lesen. Danke, das genügt. Ich möchte, dass ihr mit mir die Schrift aufschlagt, und zwar Joel. Ich habe noch einige Stellen, aus denen ich lesen möchte, für den Zusammenhang unserer Lektion. Als erstes Joel Kapitel 1, beginnend mit dem 1. bis zum 4. Vers, und dann aus dem 2. Kapitel, Vers 25 bis zu Ende. Dies ist das Wort des Herrn, das an Joel, den Sohn Petuels, ergangen ist. Hört dies, ihr Alten, und merkt auf, ihr Bewohner des Landes allesamt, ist jemals etwas derartiges bei euren Lebzeiten oder in den Tagen eurer Väter vorgekommen? Davon sollt ihr euren Kindern erzählen und eure Kinder ihren Kindern und deren Kinder dem folgenden Geschlecht. Das, was der Nager übrig gelassen hatte, das fraß die Heuschrecke. Und was die Heuschrecke übrig gelassen hat, das verzehrte der Fresser. Und was der Fresser übrig gelassen hat, das verzehrte der Abschäler. Nun, Kapitel 2 von Vers 25. Und ich will euch die Jahre ersetzen, deren Ertrag die Heuschrecken, der Nager, der Fresser und der Verwüster verzehrt haben, mein großes Heer, das ich gegen euch gesandt hatte. Das sollt ihr vollauf zu essen haben und satt werden und den Namen des Herrn eures Gottes preisen, der sich wunderbar an euch erwiesen hat, und mein Volk soll in Zukunft nimmermehr zu Schanden werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich in der Mitte Israels bin und dass ich der Herr euer Gott bin und keiner sonst. Und nimmer soll mein Volk in Zukunft zu Schanden werden. Dann möchte ich aus dem Römerbrief lesen, aus dem ersten Kapitel, den 25. Vers, vielleicht auch den 24. Vers. Daher hat Gott sie durch die Begierden ihrer Herzen in den Schmutz der Unsittlichkeit versinken lassen, dass sie ihre Leibe an ihnen selbst geschändet haben. Denn sie haben die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht. Dann Römer Kapitel 3, den 4. Vers. Römer 3, Vers 4. Den ersten Teil dieses Verses. Nimmermehr, es bleibt viel mehr dabei. Gott ist wahrhaftig, obwohl jeder Mensch ein Lügner ist. Nun, wir kommen in eine Serie von wichtigen Themen hinein. Und nun, ich glaube, dass eine Zeit kommen wird, wo alle Dinge wieder erstattet werden. Alles, was verkehrt gehandhabt wurde. Und wir versuchen mit allem, was in uns ist, und andere Männer versuchen es, solche großen Evangelisten wie Billy Graham und Oral Roberts und viele von den ausstehenden Evangelisten und Prediger und Hirten, die treu sind auf ihrem Posten, sie versuchen, eine Erweckung in unserer Zeit zu sehen. Und wir als die Kinder Gottes beten um Erweckung in dieser Zeit. Zehntausende von Gebeten steigen zu Gott jede Stunde empor, um Erweckung in unserer Zeit. Und es steht geschrieben, wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich versammelt und beten, dann werde ich vom Himmel hören. Nun, wenn die Kinder Gottes versammelt sind und sie beten um Erweckung in unserer Zeit und die Erweckung kommt nicht, dann muss etwas irgendwo verkehrt sein. Nun, denkt daran, dass alles nur so arbeiten kann, nämlich in dem dafür bestimmten Gesetz. Der Straßenverkehr kann sich nur gemäß den Vorschriften dafür bewegen. Die Planeten bewegen sich in ihrem Gesetz. Die Sonne kann nur aufgehen, gemäß wie die Erde sich der Sonne zuwendet. Alles muss gemäß dem dafür bestimmten Gesetz arbeiten. Denn Gott hat alle Dinge geschaffen und das Gesetz dafür gegeben. Dann muss sich alles da dementsprechend bewegen, nämlich nach dem Gesetz für diese Dinge. In anderer Weise wird es nicht korrekt ablaufen. Wenn ihr eine Kette nehmt und wollt einen Stumpfen herausziehen, wenn diese Kette entzwei ist, dann dürft ihr sie nicht einfach flicken, sondern müsst ein gleichwertiges Glied nehmen und in diese Kette tun. Sonst, wenn ihr die Kette anzieht, wird sie zerreißen. Aber wenn das verbindende Glied genauso stark ist wie die anderen Glieder, dann wird sie halten. Ich bin sicher, dass wir irgendwo ein verkehrtes Glied reingefügt haben. Die Gemeinde bewegt sich zu langsam für die Stunde, in der wir leben. Etwas ist radikal verkehrt. Und es bewegt uns an diesem Tage so nahe vor dem Kommen des Herrn. dass wir uns niedersetzen, um zu finden, was verkehrt ist. Wir müssen die Ursache finden. Ihr könnt niemals eine Behandlung empfangen, es sei denn, dass die Ursache der Krankheit gefunden ist. Wenn ihr zu einem Arzt geht und sagt, ich habe beständige Kopfschmerzen und er gibt euch nur eine Aspirintablette und schickt euch raus, dann will er euch nur los sein. Ein wirklicher Arzt wird den Fall untersuchen, bis er das gefunden hat, was in Unstimmigkeit geraten, und von dort wird er seine Behandlung beginnen. So ist es mit der Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir müssen finden, wo es verkehrt ist. Von da müssen wir beginnen. Die Heilige Schrift ist wie das Rezept eines Arztes. Ein Arzt, ein Wissenschaftler, hat hart gearbeitet, um eine Medizin zu erfinden und gewisse Keime in uns zu töten, ein Serum zu finden, um gewisse Bakterien zu behandeln. Und doch muss diese Medizin so sorgfältig ausgegeben werden, dass, wenn nicht genug davon ist, wird es dem Patienten nicht helfen. Wenn man aber etwas anderes hinzufügt, mag es den Patienten töten. Es muss so ausgegeben werden von dem Drogisten, wie das Rezept lautet. Wenn deshalb etwas in der Gemeinde heute verkehrt ist und sie sich nicht vorwärts bewegt, wie sie es sollte, dann müssen wir nach meiner Auffassung zu der Vorschrift, zu dem Rezept zurückgehen. Nur dann wissen wir, was verkehrt ist. Die Gemeinde ist so krank. Es sind Seuchen in der Gemeinde, durchseucht von der Sünde. Nun, wir müssen jetzt wissen, was der Doktor verschrieben hat, und wir müssen sehen, ob unsere Drogistenprediger uns die rechte Medizin geben. Nun, ihr könnt einem abgeschlossenen Rezept etwas zufügen und den Patienten töten. Und vielleicht, ich sage nicht, dass es geschehen ist, aber was, wenn unsere Drogisten der Schrift etwas hinzugetan haben? Wenn, dann töten sie die Patienten. Lassen sie sterben in Sünde. Nun, ihr sagt, wenn sie aufrichtig sind, nein, das entschuldigt es nicht. Hier hat ein Drogist einem anderen Manne Säure gegeben und dachte, es sei Medizin, und der Patient wurde getötet. Und trotzdem war der Drogist aufrichtig. Nun, es ist nicht nur allein Aufrichtigkeit. Ich habe die Heiden gesehen in ihrer Aufrichtigkeit. Das wird uns alle in den Schatten stellen. Seht, ich habe die Heiden gesehen, die ihre Kinder vor die Alligatoren geworfen haben. Und andere haben sie anderen Göttern geopfert. Diese Ernsthaftigkeit kann ich unter den Christen nicht sehen. Ich habe gesehen, wie Menschen ihre Kinder gekennzeichnet haben und haben sie zum Teil verstümpelt an ihren Leibern. Manchmal sind sie sogar verblutet und gestorben. Sie sind ehrlich, aber sie sind verkehrt. Nun, lasst uns etwas finden. Joel hat uns, so glaube ich, das rechte Fundament gegeben. Und das haben wir ja als unseren Text gelesen. Hier steht, sagt euren Kindern, eure Kinder mögen ihren Kindern sagen, und sie sollen es weiter sagen und dann einem anderen Geschlecht. Welches die Heiden wären, sagt Israel, sagt's immer weiter. Und dann sehen wir jetzt diese Schrift, die Joel damals empfing, an uns, den Heiden, erfüllt in dieser Zeit. Er sagte damals, das, was der Abschäler gelassen hat, hat die Heuschrecke gefressen und so weiter. Und diese Insekten, wenn ihr euer Buch über Insekten nehmen werdet, dann werdet ihr beachten, dass diese vier verschiedenen Insekten derselbe Insekt ist in vier verschiedenen Entwicklungsstufen seines Lebens. Das wissen wir alle. Eins kommt aus dem anderen heraus in der gewissen Entwicklungsstufe. Die Heuschrecke und so wie es uns hier aufgeführt ist. Es ist derselbe Insekt. Nun bitte, höret genau hin. Was immer geschehen ist am Anfang, was damals diese Insekten anfingen zu tun, ist in der weiteren Entwicklung offenbar geworden. Nun, es fing schon am Anfang an und es ist dasselbe, was die Schwierigkeiten in dieser Zeit verursacht. Lasst uns nun in die Schrift hineingehen, um zu sehen, wie diese Dinge ihren Anfang genommen haben. Wir wissen, dass wir die Gemeinde erst dann aufbauen können, wenn wir das Material haben, das Gott uns für den Aufbau gegeben hat. Mehr brauchen wir nicht. Und ich weiß, dieses ist starke Speise. Es ist auf Tonband festgehalten. Hunderte in aller Welt werden es hören. Aber ehe wir den Bau der Gemeinde des lebendigen Gottes erleben können, müssen wir alle Dinge wieder erstattet bekommen, die diese Insekten herausgefressen haben. Diesen Weinstock genommen wurde. Bruderliebe, Jesus sagte, daran wird alle Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nun lasst uns ein Beispiel nehmen. Wenn ein Mann nicht so glaubt, wie ich glaube, dann gehe ich trotzdem zu ihm und predige, was er glaubt, weil ich ihn liebe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wenn sie keine Bruderliebe haben, dann lösen sie sich voneinander, fallen ab und sagen, ich habe nichts mit ihm zu tun. Nun, ihr habt es mir ja gesagt. Ihr wisst nicht, was ich glaube. Und welch einen Unterschied macht es, was ich glaube, wichtig ist, wem ich glaube und an wen ich glaube, nämlich an Jesus Christus. Nie habe ich, soweit ich weiß, eine Versammlung mit schlechtem Geschmack zurückgelassen. Aber, weil die Bruderliebe weggenommen wurde, und Paulus hat's gesagt, dass die Bruderliebe bleiben soll, warum ist sie weggenommen? Nun höret bitte genau zu. Wir gehen jetzt in starke Speise über. Jedes Mal, wenn der Teufel etwas von dem Baume nimmt, wenn es die Borke ist, dann wird er einen von Menschen gemachten Sack drumherum tun. Es soll dann die Sauglinie sein. Aber die Frucht wird nicht kommen, denn der Saft wird zurückfallen auf den Boden. Das ist der Grund, warum wir keine Erweckung haben in dieser Zeit. Zu viel menschengemachte Dogmen. Es ist wie ein alter Sack, der um den Baum gehängt wird und der Saft fällt auf den Boden und die Erweckungen brechen nicht durch. Billy Graham sagte vor kurzem, als er in England war, dort hat er seine Frau in den Park genommen, um ihr zu zeigen, wie Männer und Frauen unmoralisch unter freiem Himmel im Park leben. Was ist es? Von Menschen gemachte Säcke anstatt von Gott gegebene Borke. Das Leben wird nicht hindurchgehen. Wenn eine Gemeinde um Menschensatzungen gewickelt ist, wird die Kraft Gottes nicht durchbrechen können. Sie werden sagen, die Wunderzeiten sind vorüber und der Saft fällt auf den Boden. Amen. Ich weiß, ihr denkt, ich bin verrückt, aber wenn ich es bin, lasst mich allein. Ich fühle mich gut. Nun, das Wort Gottes, wenn es geschrieben steht, ich bin der Herr, ich ändere mich nicht. Wie könnte er sich jetzt geändert haben? Nun, wie hat es am Anfang begonnen, als sie noch keine Denomination hatte? Und Menschen haben versucht, die Bruderliebe durch die Denominationen zu ersetzen. Die Bruderliebe ist abgeschnitten worden durch die Denominationen. Zeigt mir einmal, dass Gott eine Organisation hatte oder eine Denomination und dass er seine Gemeinde zu einer Denomination gemacht hat oder dass sie je aufgestanden wäre als Denomination und gefallen. Nun, ich habe viel gelesen, besonders seitdem ich jetzt von der Reise zurückkomme. Ich habe das Fox-Buch über die Märtyrer gelesen. Ich habe Josephus gelesen, Hassens zu Babel. Und die frühen Zeitalter durch Zimmermann und die nizäischen Väter vor dem Konzil zu Nizäa. Und niemals ist eine Denomination gewesen, die Gott in der Bibel verordnet hätte. Wenn wir Denominationen machen, sind wir aus dem Willen Gottes gegangen. Ein Wurm hat gefressen, genannt Denomination. Die Originalborke der Bruderliebe ist abgefressen und hat einen Sack umgewickelt. Und wenn das Leben Gottes hervorkommt, aus der Wurzel und dem Schössling Davids durch den Heiligen Geist, dann sagen sie, die Wunderzeiten sind vorbei. Ihr braucht nicht mehr in Zungen reden. Ihr braucht die Geistestaufe nicht mehr empfangen. Es gibt keine Wunder mehr, keine Heilung. Und so geht's an. Und die Zweige leiden. Nun, ein guter, gesunder Baum braucht nicht immerzu gespritzt zu werden. Warum spritzen wir um der vielen Würmer willen? Warum muss es getan werden? Weil der Baum nicht gesund ist. Warum ist er nicht gesund? Satzungen und Denominationen haben die Lebenslinie abgefressen. Das ist absolut. Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Pfingstleute haben die Lebenslinie abgefressen, haben versucht, durch Denominationen den Ersatz zu bringen, um die Menschen wie unter die Politik zusammenzubringen. Gott will uns nicht unter Politik und Satzungen zusammenbringen. Wir sind vereinigt durch den Heiligen Geist. Das ist die Einigung Gottes. O Gott, erfüllt uns in unserem Herzen, macht uns eins in Christus. Das ist wahr, mein Bruder, das ist wahr, meine Schwester. Aber es hat schon früher angefangen, nach dem Tode Christi, nach seiner Auferstehung, nach dem Tode der Apostel. 300 Jahre später haben sie das Konzil zu Nizäa vorgebracht und die erste Kirche geformt, welches die katholische Kirche war. Dann kam Luther heraus, Wesley und die Pfingstleute. Alle diese anderen, so wie Nazarener, Heiligkeitspilger, Baptisten und all die anderen, alle sind daraus hervorgegangen. Aber später haben sie sich wieder eingewickelt in dieselbe Umhüllung. Wenn Gott einer Gemeinde einen Segen gibt, dann nehmen sie einen Zaun, machen ihn um sich und schließen sich so von den anderen aus. Gott will alle Zäune herunterbrechen. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal nach Kansas zum Westen ging, dort sah ich die alten Cowboys. Sie wussten nichts von einem Traktor oder von Mähmaschinen. Alles, was sie wussten, war, dass sie ihr Vieh geweidet haben. Aber dann, als die Dreschmaschinen hereingebracht wurden, ich sah einen Mann, dessen Bart herunterhing. Und er sagt, ich kann nicht zusehen, dass überall Zäune aufgerichtet werden. Und es hat ihn dahin gebracht, dass er es kaum ertragen konnte. Er wollte nicht eingezäunt sehen, all das große Gelände. Und Tränen liefen seine Wangen herunter. Und jetzt, wo die Sonne im Begriff ist, unterzugehen, Gott hilf uns, dass Pilger da wären, die nicht eingezäunt bleiben in den Denominationen, jetzt, wo die Sonne untergeht. Lasst uns einen Glauben haben, der unbeweglich ist. Lasst uns dafür streiten. Mit einer Bruderliebe, dass alle Zäune runtergebrochen werden. Denn wir sind Brüder. Wir sind eins in Christus. Was Gott sagt, dahinter sagen wir Amen. Gib uns diese Art von Menschen. Frauen haben ihre Kinder hingegeben. Sie sollten das Kruzifix küssen oder sie wurden ermordet und auf die Scheiterhaufen geworfen. Auch Frauen, die in Erwartung waren, mussten durch diese schwierigen Zeiten hindurchgehen. Aber die Märtyrer standen da und haben es nicht zurückgenommen. Sie wussten, wo sie stehen und an wen sie glauben. Sie wussten, Gott ist imstande, sie wieder aufzuerwecken. Denn sie wollten sie nicht beugen vor den von Menschen gemachten schmutzigen Dingen. Sie wollten lieber sterben. Lasst mich auch sterben in gleicher Weise. Wenn mein Gott nicht kommt, dann werde ich sterben auf die gleiche. Ich werde glauben, dass Jesus Christus und seine Gemeinde dieselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Vielleicht können die Dinge nicht hervorkommen, weil all diese Denominationen mich abschneiden und mich werfen wie eine heiße Kartoffel. Das mag wahr sein, aber ich werde treu stehen und rufen, dass die Stunde kommt und Gott wird seiner Gemeinde alles wiedererstatten zu dem ursprünglichen Stand. Dieses mag verletzen. Als drittes, ich wollte es nicht, aber seht, wie, was die Menschen angerichtet haben zu der Zeit der Organisationen. Das hat die Sauglinie abgeschnitten. Als sie Bruderliebe hatten, brauchten sie keine Denominationen. Aber als sie dachten, dass sie keine Bruderliebe mehr hatten oder haben können, aber die auf den Herrn warten, die sollen gestärkt werden. Aber sie mussten dann eine Organisation machen. Und dann kam Luther heraus aus dieser Organisation. Was geschah nach dem Tode Luthers? Man hat wieder eine Organisation gemacht. Calvin kam heraus, Wesley, nun die Baptisten, Presbyterianer bis zu dem Pfingstler. Und die Nazarener und die Pfingstleute. Ich hoffe, dass das Kommen des Herrn nahe ist. Denn die Pfingstleute haben das Gleiche getan, was die anderen. Und Offenbarung 17 sagt, die römische Kirche war die Hure und alle anderen waren ihre Töchter. Sie waren Dirnen. Natürlich, in der Bibel, ihr könnt es nachlesen. Offenbarung 17 steht geschrieben. Und das andere waren ihre Töchter. Nun, es waren nicht Männer, denn Gemeinden werden in der Bibel als Weiber beschrieben. Und es heißt, ihre Töchter waren Dirnen. Seht, dasselbe. Wie, in welcher Weise Dirnen? Sie haben geistliche Hurereien getrieben gegen das Wort Gottes. Seht, sie haben die Denominationen genommen und kämpfen nicht mehr für den Glauben, der den Heiligen übergeben wurde. Seht, wir müssen zurückkommen und das Wort Gottes nehmen. Ich habe vor kurzem mit einem Priester gesprochen. Er fragte mich in Bezug der Taufe eine bestimmte Person. Und ich sagte, ihr habt nicht eins in eurer Kirche, was ihr lehrt und tut, das mit dieser Bibel übereinstimmt. Denn er stellte mich zur Rede über die Taufe auf den Namen Jesu Christi. Und er sagt, weißt du, dass die katholische Kirche früher so getauft hat? Es steht in unserem Katechismus. Ich sage, nein, ihr wart die Ersten, die die falsche Kirche eingeführt haben, die falsche Taufe eingeführt haben. Nun, er sagt, wir glauben dem Katechismus. Ich sage, was ist mit der Kirchengeschichte? So wie wir wissen, dass Abraham Lincoln da war durch Geschichte, so haben wir auch die Kirchengeschichte. Und ich sagte, nie hat die katholische Kirche auf den Namen Jesu Christi getauft. Denn sie waren das Fundament des Einbringens der falschen Taufe. Nun, dann sagte, hör mal, wir sind die Kirche. Wir haben das Recht, diese Dinge zu tun. Denn Gott ist in der Kirche. Ich sagte, Gott ist in seinem Wort. Wenn eine Kirche mit dem Worte nicht übereinstimmt, dann ist sie verkehrt. Lasst Gottes Wort die Wahrheit sein und jedes Menschenwort Lüge. Macht sein Wort recht. Geht zurück zu seinem Wort. Seht, was die Würmer gefressen haben. Nun, in der Zeit der nizäischen Väter, auf dem Konzil zu Nizäa, war ein großes Argument, ob es einen Gott gibt oder drei Götter. Ob der Vater eins ist, der Sohn der zweite und Gott, der Heilige Geist, der dritte. Und sie haben angenommen, dass drei Götter sind. Nun, wenn ihr es nicht glaubt, ich kann es euch vorlesen aus der Beschreibung von dem Konzil zu Nizäa. Sie haben es getan. Drei Götter. Es ist nur ein Gott. Nur einer. Er ist Jehova, Gott, der groß Ich Bin, Alpha und Omega. Der Anfang und das Ende. Nun, um dieses glaubhaft zu machen, mussten sie etwas finden, um es dazu zu fügen. Dann haben sie gesagt, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. So etwas gibt es nicht. Es sind nicht drei Götter, das ist Heidentum. Es sind drei Kundgebungen des einen Gottes. Gott als Vater, als Gott alleine war in seiner Heiligkeit, seine Gesetze, seine Gerechtigkeit um ihn. Dann wollte er sich den Menschen offenbaren und wollte, dass sie mit ihm Gemeinschaft haben. Dann hat er Maria überschattet und Jehova Gott war es und hat in ihr eine Blutzelle geschaffen. Und diese Blutzelle entwickelte sich und es kam der Mensch, Christus Jesus, hervor. Der allmächtige Gott, der Vater, kam auf ihn, als Johannes ihn taufte. Wie Johannes sagte, ich sah den Geist herabkommen auf ihn in Gestalt einer Taube und die Stimme erscholl. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Nicht, dass Christus eins mit Gott, sondern Gott in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Ihr Einheitsbrüder, ihr seid auch auf dem verkehrten Gleis. Ihr, denn Gott ist so eins, wie der Finger eins ist. Er kann nicht sein eigener Vater sein. Aber Gott, Jehova, er als Geist wollte sich ein Haus machen, in dem er wohnen kann auf Erden. Und dann dieses Blut vergießen, das heilig und rein ist, damit er uns erlöst und Wohnung in uns nehmen kann. Und er wohnt in uns durch den Heiligen Geist, welches ist derselbe Gott, Gott in uns. Er wird mit uns und in uns sein, bis an die Enden der Erde. Und die Werke, die ich tue, werde die auch tun, hat er gesagt. Seht, diese Dinge sind von den Würmern abgefressen worden. Sie sagen, Gott der Vater sitzt in der Herrlichkeit. Gott der Sohn sitzt zu seiner Rechten. So wie es in der Bibel geschrieben steht, als Stephanus gesteinigt wurde, sah er den Menschensohn zu Rechten Gottes. Das bedeutet, dass er in völliger Autorität ist. Er konnte sagen, alle Gewalt im Himmel und auf Erden ist mir gegeben. Er ist in Autorität. Gott war in Christus. Nun, die Bibel sagt, in ihm wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Wenn ihr drei individuelle Götter macht, seid ihr Heiden, wie es Heiden nur sein können. Nun, viertens, als sie diese drei Götter hervorbrachten, mussten sie eine Taufe für sie machen. Und so hat der Teufel über Matthäus 28, 19 ihre Augen verblendet, wo geschrieben steht, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret alle Völker und so weiter. Der Teufel hat ihre Augen geblendet. Hier werde ich es festnageln müssen. Es wird wehtun, aber ich muss es tun. Gott, hilf uns, dass wir sehen. Forscht selbst in der Schrift. Und wenn ihr in der Bibel findet, dass irgendjemand in der ganzen Bibel auf die drei Titel Vater, Sohn und Geist getauft wurde, dann seid ihr verpflichtet, es mir zu zeigen. Sieht, der Teufel macht aus der Schriftstelle etwas, wozu sie nicht bestimmt ist. Er kam sogar zu Jesus und sagt, es steht geschrieben, dass er seinen Engeln befehlen wird, dass sie dich tragen. Und du wirst deinen Stein nicht stoßen. Aber er versuchte, aus der Schrift etwas zu machen, wozu sie nicht bestimmt war. Aber Jesus war erfüllt mit dem Geist und die Offenbarung Gottes war in ihm. Wenn ein Mensch erfüllt ist mit dem Geist, wird Gott ihm sein Wort offenbaren. Nun, hier steht geschrieben, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Seht, niemals war bis zu dem Zeitpunkt des Konzils je ein Mensch getauft auf die Titel Vater, Sohn, Geist. Mit Anfang der katholischen Kirche ist dieses begonnen. Nun, aber wie könnt ihr sehen, wenn Gott eure Augen nicht öffnet? Ich bete darum, dass er es tun möchte. Lasst uns die Schrift nehmen. Matthäus 28, 19. Wie seid ihr getauft? In dem Namen des Vaters, in dem Namen des Sohnes, in dem Namen des Heiligen Geistes. Das steht noch nicht mal in der Schrift. Ihr sagt, die heilige Dreieinigkeit. Findet mir das Wort ein einziges Mal in der Bibel. Es ist ein von Menschen erfundenes Ding. Etwas von der Kirche angebrachtes, aber nicht in der Bibel geschriebenes. Nein, so etwas gibt es nicht. Wenn ihr es findet, seid ihr verpflichtet, es mir zu zeigen. In den heiligen Schriften Gottes ist es nicht. Und die verkehrte Lehre über Vater, Sohn und Geist ist aus der Hölle herausgeholt. Es gibt nichts, es gibt nicht drei Götter. Ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube, dass er sich als Sohn geoffenbart hat und als Heiliger Geist. Aber derselbe Gott. Seht, Jesus hat nicht immer wiederholt und sagte dreimal, taufe sie auf den Namen des Vaters, auf den Namen des Sohnes, auf den Namen des Geistes, sondern auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Seht, nicht immer die Wiederholung, sondern es ist, hier geht es um den einen Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Seht, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nun, seht, hier steht der gesalbte Apostel. Zu Pfingsten hatten sie den Heiligen Geist empfangen. Nun, die Gemeinde wurde eingeweiht. Sie war gegründet. Jetzt muss die erste Predigt gehalten werden. Dr. Simon Petrus. Jesus gab ihm die Schlüssel. Er sagte, ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreiches, Petrus. Was du bindest auf Erden, ist im Himmel gebunden. Was du auf Erden sagst, gilt im Himmel. Schreibe, sprich, und es soll so sein. Als die Menschen zusammenkamen und fragten, was bedeutet all dieses? Die reden in Zungen und verherrlichen Gott. Und Petrus sagte, tut Buße und lasst euch an jeder Taufe auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Was haben sie getan? Sie haben jetzt noch die Formel Vater, Sohn und Heiliger Geist dazu getan, die nicht hier gegeben wurde. Nun, heute sagen sie, ach, ihr braucht nicht mehr in Zungen reden, die Kraft ist nicht mehr da, macht nur euer Bekenntnis, aber das ist alles vergiftet vom Teufel. Wenn ihr dasselbe empfangt, was die Gläubigen zu Pfingsten empfangen haben, werdet ihr genauso handeln, wie sie gehandelt haben und auch genauso taufen. Was der eine gefressen und übrig gelassen, das hat der andere gefressen. Nun, alle waren getauft, Juden und Heiden, auf den Namen Jesu Christi. Und wer nicht so getauft war, musste sich so taufen lassen. Nun, zeigt mir, wo eine Person je in der Bibel, in der Formel, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wurde. Seht, es ist klarer wie meine 10 Finger vor euch, aber ihr könnt es nicht sehen, es sei denn, Gott öffnet euren Augen. Und wenn das nicht die rechte Offenbarung ist, dann hatte Petrus auch nicht die rechte Offenbarung. Denn er selbst hat Jesus die Worte sagen hören, taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihm ward geoffenbart, dass dieser Name Jesus ist. Und Gott hat uns dasselbe geoffenbart. Und die drei Einigkeitsleute haben die verkehrte Offenbarung. Und das Leben Gottes fällt wieder zum Boden hinunter und sie töten die Patienten. Wie viel mehr könnten wir sagen in den verkehrten Dingen, die getan werden? Lasst mich dieses ein wenig näher erläutern. Ich möchte, dass ihr jetzt eure Bibel nehmt. Ich möchte es so einfach machen, dass die Kinder es verstehen. Kommt bitte zu Matthäus Kapitel 1. Wenn ihr das letzte Kapitel, die letzten Verse lest, müsst ihr auch die ersten lesen. Nun, hier die Bibel. Das eine soll den Vater darstellen, das die in der Mitte den Sohn und die zu meiner Rechten den Heiligen Geist. Glaubt ihr alle, dass Gott der Vater Jesu Christus ist? Ich glaube es von ganzem Herzen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nun, schaut jetzt nach in der Schrift oder zu Hause. Matthäus 1, Vers 18. Wie ich oft gesagt habe, wenn ihr eine Geschichte lest und am Ende steht, Maria und Josef lebten von da ab immer fröhlich, dann müssen wir wissen, wer ist diese Maria und diese Josef, um wen handelt es sich? Ihr müsst also ein Buch von Anfang an lesen. Wenn am Ende steht, tauft auf den Namen des Vaters. Ich frage euch, ist Vater ein Name? Gewiss nicht. Im Namen des Sohnes. Ist Sohn ein Name? Es ist ein Titel, eine Bezeichnung, genau wie Vater. Ist Heiliger Geist ein Name? Heiliger Geist ist, was es ist. Ihr sagt, Heiliger Geist ist eine Bezeichnung, so wie wir Menschen sind. Eine Bezeichnung dessen, was wir sind. Seht, es ist der Heilige Geist, aber das ist nicht der Name. Nun, wenn Vater kein Name, Sohn kein Name, Heiliger Geist kein Name ist, was ist dann der Name des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Jesus, gewiss, natürlich. Seht, Vater ist kein Name. Wenn geschrieben steht, taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Petrus wandte sich um und sagte, das ist der Name Jesu Christi. Und diese Vorschrift folgten sie durch die ganze Bibel. Was haben die Organisationen getan? Sie haben Denominationsleinen herumgewickelt und lasst mich Spülwasser trinken und Kekse essen, aber die Wahrheit predigen, und wenn ich sterben muss, wie meine Brüder gestorben haben, kein Papst, kein Bischof, kein Kardinal kann dieser biblischen Lehre widerstehen. Aber was die Methodisten übrig gelassen haben, haben die Baptisten noch gefressen. Und was die übrig gelassen haben, haben die Pfingstleute verzehrt. Seht, die Lebenslinie ist abgeschnitten. Nun, wer ist Vater, Sohn und Geist? Wo geschrieben steht, taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vater, Sohn und Geist sind nicht Namen. Nun, lasst uns jetzt wie bei einer Geschichte über Johannes und Maria zurückgehen. Matthäus 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi ward also, dass ehe sie zusammengekommen waren, ward sie gefunden, schwanger vom Heiligen Geist. Wie? Vom Heiligen Geist? Ich denke, ihr sagt, Gott ist sein Vater. Wie kann Gott sein Vater sein und der Heilige Geist sein Vater sein, wenn es zwei verschiedene Personen sind? Seht ihr drei Einigkeitsleute und ihr schimpft auf die Einheitsleute? Gott muss die Dinge nennen, wie sie sind. Seht ihr, was ich meine? Hier steht geschrieben, dass die Geburt Jesu Christi so war, als seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, stellt es sich heraus, noch ehe sie zusammengekommen waren, dass sie vom Heiligen Geist gute Hoffnung war. Dann hatte Gott der Vater nichts damit zu tun. Wenn Gott der Vater und der Heilige Geist nicht dieselbe Person ist, dann hätte Jesus zwei Väter gehabt und wäre von zwei verschiedenen Geistern gezeugt. Aber die Geburt Jesu Christi war durch den Heiligen Geist. Glaubt ihr es alle? Dann ist Gott der Vater und der Heilige Geist derselbe Geist. Und hier steht es dann weiter geschrieben, dies alles ist geschehen, damit das Wort erfüllt werde, dass der Herr durch den Mund der Propheten gesprochen hat, der dann sagt, siehe, die Jungfrau wird gute Hoffnung und Mutter eines Sohnes werden, dem man den Namen Immanuel geben soll. Das heißt, übersetzt Gott mit uns. Was ist der Name des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Jesus, Immanuel, Gott mit uns. Nun, was ist Vater, Sohn, Heiliger Geist? Der Herr Jesus Christus. Nun, den Vater, Sohn und Geist sind nicht Namen, sondern Titel. Es sind die drei Offenbarungen Gottes, geoffenbart in einer Person, in Jesus Christus. Das ist die Wahrheit, Brüder. Ich stehe dafür gerade vor dem Gericht. So hilf mir Gott. Man sagt heute, ja, der Vater ist da, der Sohn da, der Heilige Geist. Gott ist in uns, Gott ist mit uns. Denn er hat es gesagt, ich werde mit euch sein bis an die Enden der Erde. Und die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun. Nicht eine andere Person, sondern derselbe Heilige Geist, derselbe Gott. Seht, der Herr Jesus war das Haus, in dem Gott wohnte. Denn Gott ist Geist. Natürlich. Nun, Jesus war nicht ewig. Jetzt ist er ewig, denn Gott hat diesen Leib hinaufgenommen auf den Thron. Seht, auch wir waren in den Augen Gottes schon von Ewigkeit her erwählt. Und unsere Namen sind in das Buch des Lebens schon vor Grundlegung der Welt eingeschrieben worden. Wie viele wissen, dass in der Bibel geschrieben steht, dass unsere Namen in das Buch des Lebens vor Grundlegung der Welt geschrieben stehen? So waren wir in den Augen Gottes schon damals da. Dann aber, als unsere Zeit kam, sind wir auf dieser Erde in Erscheinung getreten, in einem Fleischesleibe. Hier kennt ihr mich jetzt als William Branham. Aber Gott kannte mich schon in seinem Sinn. Seht, was ist ein Wort? Ein Wort ist ein Gedanke ausgedrückt. Und Gott rief, lass ihn kommen. Und ich kam. Und wenn er noch einmal ruft, werde ich wiederkommen. Seht, denn ein Wort ist ein Gedanke ausgedrückt. Und er hat seine Gedanken in seinem Worte ausgedrückt. Und wenn er es sagt, dann geschieht's. Seht, da ist Gott, der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der Allwissende. Seht, Aber sie mussten eine falsche Taufe entwickeln. Aber es ist ihnen verborgen. Die Welt sieht es nicht. Und es kann nicht gesehen werden, wenn es Gott nicht offenbart. Nun, lasst uns zum Schluss kommen, ehe wir für die Kranken beten. Ich bin länger dran, wie ich dachte. Nun, erinnert euch, ich habe noch etwas, das ich euch sagen muss. Nun, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist ein wahrer Gott. Er hat einen Namen. Sein Name ist Herr Jesus Christus. Christus, der Herr, wurde geboren. Christus meint und bedeutet der Gesalbte. Herr bedeutet Eigentümer. Und Gott kam herab, wohnt in ihm. Das macht ihn zum Vater, Sohn und Heiligen Geist. Alpha, Omega, Anfang, Ende, er, der war und ist und kommen wird. Die Wurzel und der Sprössling Davids. Beides, Wurzel und Sprössling. Der Morgenstern, der Erste und der Letzte, das ist er. Oh, was der Abschäler gelassen. Nun, wie könnt ihr anbeten, wenn ihr nicht wisst, wen ihr anbetet? Wie könnt ihr geistlich sein, wenn ihr nicht den Geist habt? Wenn ihr aber mit Lehrsatzungen gebunden seid, ihr mögt religiös sein, das mögen alles gute moralische Taten sein, aber ihr braucht den wirklichen Heiligen Geist, der nur kommen kann durch die Predigt des Wortes. Und wenn der Geist über euch kommt, wird er euch die Wahrheit offenbaren. Er wird euch die Dinge, die ich zu euch gesprochen habe, nehmen und wird sie euch offenbaren und zeigen. Der Heilige Geist wird es tun. Natürlich, was der eine gelassen hat, der andere gefressen. Was die Katholiken ließen, haben die Lutheraner gefressen. Und so weiter. Bis zu den Pfingstleuten. Wo ist es nun hingekommen? All das Zusammentreffen der Sünde. Wie viele andere Dinge werden noch gelehrt? Man schüttelt heute nur Hände und heißt die Leute willkommen in der Kirche. Man besprengt die Kinder. Man andere begießen wieder. Wo hat man davon gehört in der Bibel? Das Wort taufen bedeutet begraben werden. Das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Ach, wenn wir Zeit hätten, könnten wir weiter fortfahren mit den falschen Dingen. Ich sage euch, meine geliebten Brüder, eines Tages stehe ich mit euch im Gericht. Ich muss antworten über das, was ich predige. Ich werde nicht nach einem Satzungsbuch antworten, sondern nach der Bibel. Und ich stehe auf der Bibel. Niemals haben sie in der Bibel den Geist empfangen, ohne dass auch die Kraft Gottes offenbar wurde, durch Zungenreden, durch Weissagen, durch Heilungen und so weiter. Es ist kein Ort in der Bibel, dass sie anders getauft hatten, als auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Niemals wurde in der Bibel die Trinität gelehrt. Höre Israel, ich der Herr, dein Gott, bin ein einiger Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben dir, neben mir. Nicht drei Götter, sondern ein Gott. Er ist Gott ewiglich. Er war Gott, er ist Gott, er wird Gott sein. Aber die Denominationen werfen euch, wenn ihr in Bruderliebe kommt und die Wahrheit lehrt. Um zu retten, was noch zu retten wäre. Aber weil ihr auf der Lehre der Bibel steht, seid ihr abgelehnt von den anderen. Es kann nur der niedrigste Trick des Teufels sein, der nicht zulassen will, dass die Kinder Gottes das Brot des Lebens essen. Das stimmt. Hier ist der Felsen des Wortes Gottes. Und ich nehme jedermann zu jeder Zeit in der Liebe Gottes. Und ich bitte euch, zeigt mir eine Sache, die ich gelehrt habe, die nicht biblisch ist. Es ist die Wahrheit. Aber weil ihr dafür einsteht, seid ihr abgelehnt. Ich habe es erwartet. Gott hat es mir gleich gesagt, dass es so sein wird. Mit ihm haben sie es genauso getan. Sie sagten, woher hat er seine Schule? Woher kommt er? Und so weiter. Er war der Sohn des lebendigen Gottes und hat mit keinem Partei ergriffen. Lasst mich Mut genug haben. Lasst mich Mann genug sein. Lasst Christus genug in mir sein. Und wenn ich alleine stehe, dass ich auf der Wahrheit stehe und sie den Menschen verkündige. Ich möchte lieber das Evangelium 5 Leuten predigen, in Wahrheit, als eine Million, die Unwahrheit sagen und Kompromisse schließen. Gott hat mir gesagt, als diese großen Wunder und Zeichen geschahen, die Zeichen der Auferstehung Jesu sind für die Gemeinde. Aber die Menschen sind so festgehalten, aber lasst mich euch sagen, Gott wird wieder erstatten. All diese Dinge, die abgefressen worden sind, alles wird Gott wieder erstatten. Ich werde wieder erstatten, spricht der Herr. So, hilf mir. Ich gebe die Weissagung vor dem Kommen des Herrn, wird der wahre apostolische Glaube, der wahre apostolische Geist Gottes, der damals kam, wird neu fallen. Die Pfingstleute haben es zum Teil empfangen, aber auch sie haben sich zusammengeschlossen und eine Organisation geformt. Und als der Herr diese Gaben sandte, dann sind sie gekommen. Sie wollten mit mir eine Spätregelorganisation machen. Die anderen wollten, dass ich zu den Assemblies of God komme. Die anderen wollten mich wieder dahin. Und ich stand zwischen ihnen und sagte, das ist das Fundament. Kommt weg von all diesen menschengemachten Dingen. Und dann werdet ihr Weissagung haben. Dann werdet ihr Unterscheidung haben. Dann werdet ihr den Geist haben und Kraft haben. Und die Wiedererstattung der wahren Gemeinde und Gaben haben. Das wahre Leben Gottes in euch. Aber die Menschen sagen, ach, das ist für eine andere Zeit. Er ist immer derselbe. Er ist Alpha und Omega. Absolut. Wir müssen zurückkommen zu dem Fundament. Denn auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Gott segne euch. Vielleicht meint ihr, ich bin ein wenig laut, aber ich denke, ich bin in Ordnung für dieses Wort. Der Geist Gottes ist hier. Derselbe Geist, der die Bibel geschrieben hat. Und wenn der Geist, der die Bibel geschrieben hat, er wird Amen sagen zu jedem Wort. Wenn jeder getauft wurde auf den Namen Jesu Christi, der wahre Geist Gottes sagt Amen. Wenn die Bibel sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Der Geist Gottes sagt Amen dazu. Und wenn das der wahre Geist Gottes ist, dann ist die wahre Offenbarung des Geistes in unserer Mitte. Richtet und beurteilt das Wort, das ihr gehört habt, mit der Bibel. Nun, haben wir heute eine Taufe? Das möchte ich jetzt wissen. In Ordnung? Nein, wenn nicht, dann in Ordnung, so können wir für die Kranken beten. Sind Leute hier, die krank sind? Wie viele sind hier, die mir fremd sind, die ich nicht kenne? Ich bin euch fremd. In Ordnung? Ihr seid krank und leidend. Wenn Gott Gott ist und er der Gott des Wortes ist, das ich predige. Jesus sagte, die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun. Jesus sagte, die Werke, die ich tue und noch größere, denn ich gehe zum Vater. Was war es? Er ist wieder aus seiner Menschheit, aus diesem Leibe zurückgegangen in die Feuersäule. Und als Saulus auf dem Wege nach Damaskus war, wen hat er gesehen? Die Feuersäule. Der Herr war in der Feuersäule. Was ist er heute? Was ist er in diesem Bild? Ihr sagt, Bruder Branham, du kannst das so sagen. Wenn das die Wahrheit Gottes ist, wenn es dieselbe Feuersäule ist, derselbe Jesus Christus, dann wird er in mich hineinkommen und dasselbe tun. Er wird sein Wort, das er geredet hat, erfüllen. Seht, er hat es gesprochen. Ihr Unglaube hat ihn nicht gestoppt. Nein, er hat mit keinem Partei ergriffen. Er hat gepredigt, wie er es empfangen hatte von Gott. Gewiss, auf Golgatha stand er allein. Er war allein. Wenn ihr für Gott etwas erreichen wollt, werdet ihr allein stehen. Ihr seid nicht eure Kirche, nicht eure Denomination. Ihr und Gott. Ich habe die Leute, die hierher kommen, gebeten, alles zu tun, was Gottes Wort sagt. Wenn sie es nicht tun, es liegt an ihnen. Ich bin frei. Ich stehe vor Gott. Nun, mit den Methodisten, was wirst du tun? Mit den drei Einigkeitsleuten, ich bin zur Gemeinde Gottes gegangen, zu den Assemblies of God, und sie stimmen nicht mit den Einheitsleuten überein. Natürlich, Jesus hatte einen Vater, natürlich. Sie taufen auf den Namen Jesu, ich taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus. In den lateinamerikanischen Ländern gibt es viele Jesusse, aber es gibt nur einen Herrn Jesus Christus. Das ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Seht, Jesus, Sohn. Der Logos, der aus Gott ausging am Anfang. Seht? Oh, ich bin so froh darüber. Mein Herz frohlockt. Denn sein Geist ist hier. Der Geist, der das Wort geschrieben hat, ist hier. Er kommt, um sich zu offenbaren. wenn Jesus Christus, der Sohn Gottes, hier ist und ich die Wahrheit seines Wortes gesagt habe, dann wird er es kundtun. Nun, wir sind schon etwas über die Zeit hinaus. Ich möchte nicht für die Leute beten, die immer hierher kommen, sondern nur für diejenigen, die hier fremd sind und die krank sind. Wenn ich die Wahrheit über Gott gesagt habe und diese Menschen wissen, dass ich sie nicht kenne, und wenn der Heilige Geist derselbe ist, dann kann er offenbaren, was in ihnen ist. Dann ist er verbunden, wieder wie es am Anfang war, und das Leben strömt erneut hindurch. Und die Kirchen mögen sagen, ach, das ist Gedankenlesen oder Wahrsagerei. Dasselbe haben sie dem Herrn Jesus gesagt. Sie sagten, er hat den Beelzebub. Aber das stoppt es nicht. Nein, das erhöht es noch. Ist er immer noch Gott? Ist er derselbe gestern, heute und in Ewigkeit? Ehrt er sein Wort? Ich gebiete euch allen, wenn ihr noch nicht getauft seid auf den Namen Jesu Christi, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi. Gebt nichts darum, was die Kirchen oder jemand sagt. Nun, ich habe Männer in meinem Studierzimmer gehabt, gute Männer, und ich habe sie gefragt, zeigt mir, wann ist irgendjemand auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft worden? Seht, ich sage, jetzt könnt ihr eure Lehre beweisen. Aber wenn jemand in der Bibel anders getauft hätte, seht, und es gab Menschen, die waren auf keinen Namen getauft, sondern mit der Taufe des Johannes. Paulus fand diese Männer. Sie hatten einen guten Prediger, es war Apollos. Und Paulus fragt diese Männer, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig wurdet? Sie sagten, wir wissen nicht, ob der Heilige Geist schon da ist. Nun, wie seid ihr getauft worden? Sie sagten, wir sind mit der Taufe des Johannes getauft worden. Derselbe Mann, der Jesus taufte. Und was geschah? Paulus sagte, ihr müsst neu getauft werden. Seht, denn Johannes hat zur Buße getauft und nicht zur Vergebung der Sünde. Er predigte, dass sie an den glauben sollten, der kommen sollte. Aber nun ließen sie sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Paulus legte ihm die Hände auf, sie redeten in Zungen und weissagten und empfingen den Heiligen Geist. Nun, Paulus ist der Mann, der diesen Leuten gesagt hat, dass sie sich nochmal taufen lassen müssen, weil sie noch nicht getauft waren auf den Namen Jesu Christi. Ich habe das Recht, dasselbe zu sagen. Was hat Paulus gesagt in Galater 1, Vers 8? Wie viele wissen, dass Paulus gesagt hat, und wenn ein Engel vom Himmel kommt, nicht nur jemand aus einer Kirche oder Denomination, sondern wenn ein Engel vom Himmel kommt und ein anderes Evangelium predigt als dieses, der sei verflucht. Und er fährt fort und sagt, wie ich vorher gesagt habe, so sage ich erneut, wenn jemand das Evangelium anders predigt, der sei verflucht. Seht, wenn ein Engel etwas anderes predigt, lass ihn verflucht sein. Das ist recht. Er soll verflucht sein. Gebt nichts um ihn. Und wenn ein Prediger, ein Missionar, ein Evangelist, und wenn er euch gebietet, anders getauft zu werden, als auf den Namen des Herrn Jesus Christus, lasst mich mit Paulus sagen, er sei verflucht. Amen. Es geht nicht mehr um Hände schütteln mit einem Prediger. Er sei verflucht. Denn der Heilige Geist bewirkt eine Geburt. Nicht das, was wir jetzt hier haben. Und wie ich es früher schon gesagt habe, eine irdische Geburt ist ein Durcheinander. Ob sie im Hause, ob sie im Krankenhaus oder in dem feinsten Raum stattfindet. Sie ist immer bringt ein Durcheinander mit. So ist es mit der Geburt aus Gott, mit der neuen Geburt. Es ist Weinen und Rufen. Aber dann dringt das Leben hindurch. Seht, wir müssen zu diesem Leben hindurchdringen. Nicht nur Hände schütteln oder Mitglied einer Gemeinde zu sein. Und so, ja, ich glaube an Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden und an die heilige römische Kirche. Wenn ihr glaubt an die Gemeinschaft mit den Heiligen, mit den Verstorbenen, dann wisst ihr, dass es vom Teufel ist. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist der Mensch Christus Jesus. Und er ist nicht tot, er lebt. All die katholischen Heiligen oder der Protestanten, sie sind alle tot. Und wenn sie wirklich Heilige waren, dann sind sie ja in der Herrlichkeit. Aber wenn ihr Verbindung habt mit den Verstorbenen, dann ist das vom Teufel. So sagt die Bibel. Sieh, auch das ist umgeändert worden. Aber Gott bringt alles wieder zurück in den ursprünglichen Stand. Nicht mehr Sankt Cecilius oder all diese Heiligen, sondern zurück Jesus, zurück zu Jesus. Der Herr hat gesagt, ich werde wieder erstatten. Und wir sehen, dass das Leben neu hervorkommt. Gott wird die Gemeinde zu ihrer Fülle zurückerstatten, in das volle Mannesalter. O Gott, ich bitte dich jetzt von ganzem Herzen. Dein Wort ist gepredigt worden. Ich bitte dich, segne alle. Und ich bitte dich, offenbare es allen in deinem Lichte. Mögen sie es verstehen. Mögen alle geheilt werden durch die Salbe Gileads. Herr, und die in drei Götter untergetaucht wurden, mögen sie ihren Irrtum einsehen. Aber ganz gleich, wie viel ich predige, es sei denn, du offenbarst es ihnen, sonst wissen sie nicht. Du hast so viele Wunder getan und gepredigt und bewiesen, dass du der Messias bist. Denn Jesaja hatte aber gesagt, sie haben Augen und sehen nicht, haben Ohren und hören nicht. Du hast dein Wort neu hervorgebracht, zurück zu dem ursprünglichen Fundament, hast die biblischen Wahrheiten geoffenbart. Du hast es bestätigt durch große Wunder und Zeichen. Was geschieht? Sie können es nicht annehmen, denn Paulus hat es durch den Geist gesagt, dass sie hochmütig sein werden. Sie werden das Vergnügen mehr lieben. Und werden die, die recht sind, beschuldigen und ablehnen, haben die Form der Gottseligkeit, aber verleugnen die Kraft. Von solchen wende dich ab, so steht's. Herr, ich bitte dich, offenbare dich. Mach dein Wort lebendig unter uns, Herr, jetzt. Ich bitte es in Jesu Namen. Wenn du es tun wirst, werden wir uns alle freuen und dir danken. Und unsere Herzen werden frohlocken. Herr, sprich zu jedem Herzen, während wir darauf warten, dass du selbst dich offenbarst. Lass deinen Geist, das wahre Leben Gottes, in diese Zweige, die herunterhängen, hineindringen. Herr, bestätige dein Wort. Jeder Mensch ist Lügner. Dein Wort ist die Wahrheit. Ganz gleich, wie viele sich dagegen wenden, ob es den Märtyrertod nimmt, ob es keine Feldzüge mehr gibt. Herr, ich stehe auf deinem Wort. Und die es hören sollen, werden kommen. Denn du hast gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. So wie du die Schafe am Anfang gerufen, so rufst du sie am Ende. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Damals riefst du ihnen zu, tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi. Deine Schafe hören deine Stimme in derselben Weise. Wenn die anderen auch sagen, es ist antichristlich, nein, sie werden nicht glauben, sie werden nicht folgen. O Gott, ich bitte dich, bestätige dein Wort und gewähre alles, was wir in deinem Namen bitten. Ich bitte es in Jesu Namen. Amen. Jetzt redet jemand in Zungen, das ich natürlich nicht übersetzen kann, weil ich es nicht verstehe. Nun, der Geist Gottes wirkt. Ich werde meinen Rücken der Versammlung zuwenden. Und ich möchte nicht diejenigen, die immer hierher kommen, dass sie im Gebet um Heilung vor Gott treten, sondern diejenigen, die nur zu Besuch hierher gekommen sind. Bittet ihr Gott, und ich wende meinen Rücken der Versammlung zu, und Gott wird's offenbaren. Ich kenne euch nicht. Habt ihr Gebetskarten? Jesus sagte, wer hat mich berührt? Nun, möge Gott es wenigstens zweimal bestätigen, dass er hier ist. Er sagte, jede Sache bestehe auf zwei oder drei Zeugen. Was immer ihr nötig habt, bittet Gott, er wird es euch geben. Wenn ihr es glaubt, hebt eure Hände. Nun, wie viele sind hier, die noch nie gesehen haben, dass der Herr sich in dieser Weise offenbart? Nun, seht ihr, wo ich stehe? Es ist eine Herausforderung. Wenn Gott Gott ist, wird er sich offenbaren. Wenn es nicht die Wahrheit ist, die ich gesagt habe, es ist Lüge. Und dann bin ich ein falscher Prophet. Ihr solltet nie kommen, mich noch einmal zu hören. Dann wäre ich ein falscher Prophet, habe falsches Zeugnis abgelegt vom Worte Gottes. Nun, die Frau dort, die so sehnsüchtig bittet, sie ist aus unserer Mitte. Gott gewähre es dir. Nun, es liegt an den Leuten, ob Gott sich zu ihnen wendet. Ich möchte jemanden, den ich nicht kenne. Hier. Du bist nicht aus unserer Mitte. Nein, du bist von außerhalb. Bitte stehe auf. Während du im Gebet saßest, kam ein besonderes Gefühl über dich. Es war die Gegenwart des Engels des Herrn. Er steht jetzt noch neben dir. Nun, du hast etwas berührt. Ich weiß nicht, was du hast. Aber du bist nicht aus dieser Stadt. Du könntest aus Louisville, aus Tennessee oder sonst woher sein. Ich weiß es nicht, nur Gott. Wenn er es mir offenbaren wird, wirst du es von Herzen glauben. Wenn er mir das Verlangen deines Herzens kundtut, wirst du das Wort annehmen und danach tun. Nun, während alle Leute hersehen, möge der Heilige Geist es offenbaren. Fürchtet euch nicht. Er ist Gott, er hält sein Wort jedes Mal. Die Frau hatte einen nervösen Zusammenbruch. Wenn das stimmt, hebe deine Hand. Du hast doch ein Herzleiden. Es ist ein nervöses Herzleiden. Es ist am schlimmsten, wenn du dich hinlegst. Du bist aus Ohio, du hattest eine Operation. Diese Operation ist noch nicht geheilt. Nun, du bist aus Ohio. Du hast noch eine Not auf deinem Herzen. Oh mein Mädchen, es ist deine Tochter, sie ist ein Krüppel. So spricht der Herr. Gehe, empfange, worum du gebeten hast. Du hast ihn berührt. Glaubst du es? Wer ist noch da? Glaubst du, dass Gott mir offenbaren will, weshalb du hier bist? Glaubst du, dass derselbe Gott ist? Du hast einen dunklen Schatten über dir. Du hast Krebs. Glaubst du, dass Gott dich heilen will? Ja, dann kannst auch du nach Lebanon, Ohio zurückgehen, denn von dort kommst du her. Jesus Christus hat dich geheilt. Hier sitzt noch eine Frau. Sie hat eine Hautkrankheit. Steh bitte auf. Glaubst du? Es hat dich ein wenig schockiert. Gehe, es wird gut. Du bist geheilt in Jesu Namen. Leider ist hier der Heilungsgottesdienst auf dem englischen Tonband zu Ende. Gott segne euch alle.